HR Info. Hessen.
Private Daten von rund 1000 Politikern und Prominenten hat er veröffentlicht, ein 20-jähriger Schüler aus Homberg-Ohm im mittelhessischen Vogelsbergkreis. Das hat für Aufsehen gesorgt, bundesweit. Mehr zu den Hintergründen heute hier in HR Info Hessen. Außerdem sprechen wir über die neue Waffenverbotszone in Wiesbaden und eine neue Krankenhausstation für Hirnschrittmacher in Kassel. Mein Name ist Sandra Winzer. Schön, dass Sie dabei sind. Ein 20-Jähriger aus Mittelhessen ist es gewesen, der die gesamte Bundespolitik in den letzten Wochen in helle Aufregung versetzt hat. Wie bekannt wurde, war er es nämlich, der vertrauliche Daten von rund 1000 Politikern und Prominenten gestohlen und bei Twitter veröffentlicht hat. Die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt und das Bundeskriminalamt haben in den vergangenen Tagen Details zu dem jungen Mann bekannt gegeben. Wolfgang Hetfleisch mit den Einzelheiten.
Unklar bleibt bislang das konkrete Motiv des jungen Mannes, der festgenommen und nach seiner Vernehmung wieder aus der Haft entlassen wurde. Nach HR-Informationen lebt der 20-Jährige in Homberg-Ohm. Im Netz war er unter den Accountnamen God und Orbit aktiv. Nach Angaben von Oberstaatsanwalt Georg Ungefug, Sprecher der Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität, hat der Schüler umfassend gestanden. Hinweise auf einen extremistischen Hintergrund fanden sich bei der Durchsuchung seiner Wohnung nicht.
Wir prüfen, welche Motivationslage hier zugrunde gelegen hat bei der Tatbegehung, und wir beziehen, das möchte ich ganz ausdrücklich nochmal hervorheben, sowohl allgemeinkriminelle als auch politische Motivationslagen ein. Und das schließt insbesondere ein, ob der hier jetzt vorliegend Beschuldigte allein gehandelt hat oder ob es weitere Tatbeteiligte in der Sache gegeben hat.
Gerüchte, der Tatverdächtige habe sich Sicherheitslücken eines Internetproviders zunutze gemacht, um über E-Mail-Accounts an die Daten zu kommen, wollten Generalstaatsanwaltschaft und BKA weder bestätigen noch dementieren. Allerdings wurde mindestens ein Provider auf entsprechende Schwächen hingewiesen. Der hessische Schüler verfügte nach Angaben von Oberstaatsanwalt Ungefug über gute Computerkenntnisse. Wie genau die Opfer ausgespäht wurden, erklärte Ungefug nicht.
Weil wir natürlich gewisse Nachahmungseffekte vermeiden wollen und das nicht erklären wollen, wie im Detail das Ganze funktioniert. Das ist aber schon ein gewisser technischer Sachverstand erforderlich. Und zum Zweiten ist das eine Aufgabe für die Sicherheitsbehörden, diese Sicherheitslücken letztlich dann in Abstimmung mit den betroffenen Providern dann auch festzustellen. Nach meinem Kenntnisstand sind, glaube ich, auch einige Sicherheitslücken inzwischen behoben worden.
Seine Spuren im Netz hat der Verdächtige nicht gut genug verschleiert, um den Sicherheitsbehörden zu entgehen. Die hatten am 4. Januar Ermittlungen aufgenommen und dabei unter anderem Zeugen vernommen, die im Netz mit dem Datendieb in Verbindung gestanden haben sollen. Nach Angaben von Kriminaldirektor Heiko Löhr, der beim BKA für Cybercrime zuständig ist, hat man viele Hinweise erhalten.
Aus der Bevölkerung, von verschiedenen Sicherheitsbehörden. Die Gesamtheit dieser Maßnahmen hat dann letztendlich in die Identifizierung geführt.
Das Stehlen und Veröffentlichen persönlicher Daten, das sogenannte Doxing, sei nichts Ungewöhnliches, sagte Sabine Vogt, Leiterin der Abteilung Schwere und organisierte Kriminalität beim BKA.
Wir haben im Internet eine kriminelle Energie. Und ich glaube, bei allen Bürgerinnen und Bürgern muss bewusst sein, dass es eine schwarze, eine dunkle Seite gibt in dieser Internetwelt.
Nach Angaben der Behörden bereut der Tatverdächtige, was er angerichtet hat. Er sei sich über die Folgen nicht im Klaren gewesen. Für Oberstaatsanwalt Ungefug ist der Fall ein Beispiel für die Gefahren, denen die Gesellschaft im digitalen Zeitalter ausgesetzt ist.
Im Bereich der Internetkriminalität ist es möglich, letztlich von jedem Ort dieser Welt Datenangriffe durchzustarten. Und das Ganze ist heute möglich, indem man aus einem Kinderzimmer agiert. Und das ist die besondere Herausforderung.
Die Ermittlungen laufen weiter auf Hochtouren. Dabei soll unter anderem geklärt werden, ob der 20-Jährige tatsächlich allein gehandelt hat.
Ein 20-jähriger Schüler aus Homberg-Ohm im Vogelsbergkreis hat private personenbezogene Daten von bis zu 1000 Personen ins Internet gestellt. Ein Beitrag von Wolfgang Hetfleisch war das. Betroffen von dem Datenklau sind nicht nur Politiker, Journalisten und Prominente, sondern auch YouTuber. HR-Inforeporterin Anna Dangel hat mit einem von ihnen gesprochen. Er hat ihr gesagt:
Zuerst mal war ich schon panisch, weil ich nicht wusste, was dann noch veröffentlicht wurde von mir, außer meiner Handynummer. Aber es war trotzdem so ein unwohles Gefühl. Zum einen ist es wie wenn bei dir eingebrochen wird, dass man dann schon so denkt, da hat jemand in meinen intimsten Daten rumgewühlt und wer weiß, was der da alles gesehen hat. Das ist einfach ein Eingriff in die Privatsphäre. Jemand, der sowas macht, der motiviert natürlich auch andere. Und ich glaube, das war nicht das letzte Mal, dass auch Einzeltäter so vorgegangen sind.
Sagt ein YouTuber, der selbst als Journalist arbeitet. Von ihm wurden ebenfalls Daten gestohlen.
Mitte der Woche dann tauchte dann in der Bild-Zeitung die Meldung auf, der 20-Jährige aus Hessen habe auch Daten im Darknet gekauft, also im anonymen Teil des Internets. Unser Reporter Frank Angermund ist dem nachgegangen und hat festgestellt:
Ich habe mit der Generalstaatsanwaltschaft gesprochen und die sagen, es gab keinen Ankauf von Daten im Darknet. Man habe darüber auch keine Auskunft erteilt. Die Informationsquelle sei nicht richtig. Man habe die kompletten Vernehmungsprotokolle eben gelesen und darin ist nichts von Kauf von Daten die Rede. Der junge Mann hat also so die Daten ausgespäht, sie so gesammelt, zusammengetragen und dann veröffentlicht.
Das hat unser Reporter Frank Angermund recherchiert. Der Fall beschäftigt aber nicht nur Presse und Betroffene, sondern auch Homberg-Ohm, den beschaulichen Ort in Mittelhessen, aus dem der 20-Jährige kommt. Bürgermeisterin ist stolz auf den Hacker oder irre Äußerungen über den Hacker. Solche Schlagzeilen konnte man über die Bürgermeisterin des Ortes, Claudia Blum, lesen. Viele hat das verwundert. Schließlich ist Claudia Blum selbst SPD-Politikerin und damit Kollegin vieler Opfer des Hackers. Wie diese Aussage zustande kam, darüber hat Rebecca Diekmann mit ihr in Homberg-Ohm gesprochen.
Claudia Blum hält einen ausgedruckten Internetartikel fest in beiden Händen. Sauer sei sie, ja geradezu entsetzt über das, was die Medien über sie geschrieben haben. Besonders ärgert sie sich über die Spiegel-Online-Titelzeile. Bürgermeisterin ist stolz auf den Hacker aus dem Heimatort. Und weiter heißt es da, Blum habe den jungen Mann kräftig gelobt. Das sei völlig aus dem Zusammenhang gerissen und schlichtweg falsch, sagt die Bürgermeisterin.
Ich war regelrecht entsetzt, als ich das erfahren habe. Und ich habe dann auch sofort die beiden Journalisten, mit denen ich gesprochen hatte, angerufen, wie das denn sein kann, weil ich das definitiv nicht gesagt habe und auch nicht so empfinde. Also ich bin auf keinen Fall stolz. Ich habe in jedem Gespräch immer deutlich gemacht, dass es eine Straftat ist und dass man die auch nicht verharmlosen darf.
Inzwischen hat Spiegel Online den Titel geändert. Dort steht jetzt nur noch ein Zitat der Bürgermeisterin. Es gibt einen gewissen Stolz in der Stadt. Diesen Satz hatten auch viele andere Medien übernommen. Ganz genau erinnert sich Claudia Blum nicht mehr an ihren Wortlaut, betont aber, sie habe im Interview lediglich die Stimmung im Ort abbilden wollen. Auch wenn die Taten des jungen Hackers kriminell seien, es sei doch sehr unüblich, welche Fähigkeiten sich der Schüler angeeignet habe.
Aus einem kleinen Ort kommt dieser große Hacker. Eine gewisse Komik hat dieser Vorfall nun mal für so eine Kleinstadt auch. Und was ich damit zum Ausdruck bringen wollte, dass die Stimmung in der Stadt deswegen nicht negativ und bedrückt ist, sondern es eben ein ganz vielfältiges Bild hat.
Auf dem Kopfsteinpflaster vor dem historischen Rathaus sind viele Homberger ganz ähnlicher Meinung wie die Bürgermeisterin. Stolz auf den Hacker, das will hier keiner sein, aber viele sind doch irgendwie beeindruckt.
Ich bewundere den, wie der das geschafft hat. Der ist doch noch Schüler. Ich meine, ein bisschen bestrafe schon, sowas gehört sich nicht. Aber was der geleistet hat, das ist doch unwahrscheinlich.
Dass sowas überhaupt möglich ist, dass so ein junger Kerl so die ganzen Leute so an der Nase herumführen kann, finde ich schon beeindruckend. Ja. Meine Freundin kennt ihn sogar persönlich. Es wäre ein ganz intelligentes Bürschchen. Wäre ein ganz netter, ein ganz lieber.
Die älteren Bürger schütteln nur den Kopf. Eine Dame sagt, seit 80 Jahren sei sie Hombergerin. Aber so einen Aufruhr habe sie noch nie erlebt.
Homberg-Ohm, der beschauliche Ort in Mittelhessen, ist nicht stolz auf den 20-jährigen Hacker aus den eigenen Reihen. Dennoch sind viele Bürger beeindruckt von solch einer, ja, technischen Leistung. Rebecca Diekmann hat mit Bürgern und mit der Bürgermeisterin über den Datenklau gesprochen.
HR Info, Hessen.
Sie hören die Sendung HR Info Hessen mit Sandra Winzer. Schön, dass Sie dabei sind. Auch ein anderer Bürgermeister in Hessen musste sich in der vergangenen Woche erklären, mal wieder, und zwar der Oberbürgermeister von Wiesbaden, Sven Gehrich. In Wiesbaden werden wichtige Entscheidungen für unser Bundesland getroffen. Dort sitzen der Hessische Landtag und der Staatsgerichtshof. Auch in der Stadtpolitik wird viel entschieden. Neben politischen Debatten geht es aber auch um die ein oder andere Affäre oder zumindest um Vorgänge, die von der Opposition schon einige kritische Nachfragen provozieren. Ende der Woche ging es etwa um eine Privatreise von Oberbürgermeister Sven Gehrich von der SPD. HR-Inforeporter Tobias Lübben hat dazu recherchiert und ich habe ihn gefragt, um welche Reise es denn genau geht.
Ja, das war eine Reise nach Andalusien, also Südspanien, vor 5 Jahren. Das war im April 2014 und da ging es 6 Tage lang von Stadt zu Stadt, von Hotel zu Hotel, auch von Restaurant zu Restaurant. Das war mit dem Lebenspartner des Oberbürgermeisters und eben mit Ralf Schüler und dessen Lebensgefährtin. Und Ralf Schüler, das muss man wissen, ist ein CDU-Politiker, der damals gerade eben kurz wenige Tage vorher zum Geschäftsführer einer städtischen Holding bestellt worden war, hat dann lukrativen Posten bekommen vom Magistrat der Stadt, also auch von Gehrig selbst. Und da könnte man ja vielleicht sagen, das hat ein gewisses Geschmäckle.
Jetzt ist diese Reise 5 Jahre her, hast du gesagt. Wie ist das Ganze ausgerechnet jetzt bekannt geworden?
Ja, die FAZ hat berichtet und sie bezieht sich auf eine Darstellung Schülers, die er nicht nur dem Blatt gemacht hat, sondern auch der Staatsanwaltschaft Wiesbaden gegeben hat. Er hat sich nämlich selbst angezeigt.
Warum hat er das denn gemacht?
Ja, man muss wissen, Schüler steht jetzt seit einigen Wochen und Monaten in Wiesbaden ohnehin schon im Brennpunkt, denn er hat private Geschäftsbeziehungen zu einem Parteifreund, Bernd Lorenz. Und deswegen ist er auch seinen Job als Geschäftsführer los, den er damals bekommen hatte, kurz vor dieser Spanienreise. Im Dezember wurde ihm fristlos gekündigt. Und jetzt sagt er, nun, wenn es schon mal alles auf den Tisch kommt, dann will ich jetzt wirklich reinen Tisch machen und auch diesen Vorgang anzeigen. Ich halte ihn für harmlos, aber ich will es einfach den Behörden auch anzeigen, damit mir hinterher keiner was vorwerfen kann.
Für den Oberbürgermeister Sven Gehrig kommt das Ganze zu einem denkbar schlechten Zeitpunkt, kann man sagen. Denn Ende Mai steht in Wiesbaden wieder die Wahl zum Oberbürgermeister an. Da möchte Gehrig natürlich wieder gern antreten und bestenfalls in seinem Amt bestätigt werden. Wie hat er denn auf die aktuellen Vorwürfe reagiert?
Mit einer langen Erklärung, an der er auch lange gearbeitet hat. Und in der Sache widerspricht er der Darstellung Schülers. Er sagt, gut, die Reise gab es. Wir haben auch gut gegessen, in guten Hotels übernachtet. Aber ich habe hinterher Schüler seine Auslagen erstattet. In bar. Das heißt, man kann es jetzt überhaupt nicht nachprüfen, denn eine Quittung gab es nach Schülers Darstellung nicht. Schüler kann seine Auslagen belegen durch Kreditkartenabrechnungen. Das heißt, hier steht jetzt Aussage gegen Aussage. Schwierig. Gehrig sagt, es ist eine Racheaktion von Schüler, der sich damit für seine Entlassung aus diesem Geschäftsführerposten rächt.
Tobias, deine Einschätzung, wird sich das Ganze aufklären lassen am Ende?
Naja, wenn Aussage gegen Aussage steht, dann ist es immer ganz schwierig. Aber die Aufgabe hat jetzt eben die Staatsanwaltschaft Wiesbaden. Der liegt diese Selbstanzeige vor, die ziemlich detailliert ist. Jetzt liegt ihr dann auch über die Presse zumindest zunächst mal die Erklärung von Gehrig vor. Und sie muss entscheiden, ob sie jetzt Ermittlungen einleitet.
Neue Vorwürfe gegen Wiesbadens Oberbürgermeister Sven Gehrig wegen einer Privatreise. Tobias Lüppen war das mit den Informationen dazu. Vielen Dank. Andere Entwicklungen gibt es aus Wiesbaden zu berichten, nämlich quasi von der Straße. Die Stadt hat eine Waffenverbotszone eingeführt und zwar schon zum 1. Januar. Natürlich ist es ohnehin verboten, Waffen herumzutragen. In der neuen Waffenverbotszone darf man aber auch keine Taschenmesser oder Ähnliches dabei haben. Und es sind mehr Kontrollen möglich. Bei Verstoß kann auch ein Bußgeld verhängt werden. Seit einer Woche nun gibt es Polizeistreifen in der Innenstadt, die kontrollieren. Und unsere Reporterin Andrea Bonhagen war bei den ersten Kontrollen in Wiesbaden dabei.
Es ist eine kalte Nacht. Viele Menschen sind nicht unterwegs. Dies ist eine Waffenkontrolle, Taschen nach außen. So spricht der Polizist schließlich eine Gruppe junger Männer an. 4 Kontrollen gibt es insgesamt zwischen 11:30 und 2. Weil es die erste Überprüfung der Waffenverbotszone ist, ist Hans-Peter Erkel, Leiter der Stadtpolizei, persönlich dabei.
Ja, im Moment werden die Personalien festgestellt. Es wird geguckt, dass jeder sich ausweisen kann. Es werden die Handys kontrolliert, ob es um eigene Handys ist oder vielleicht auch Diebesgut. Es werden die Telefonnummern registriert und auch die ITM-Nummern.
Mehr Probleme macht etwas später ein stark alkoholisierter Mann. Es ist nicht immer verständlich, was er sagen will.
Deutschland keine Polizei, viele Probleme.
Wir kontrollieren wegen der neuen Waffenverbotszone. Hier in Wiesbaden, zum 1. Januar die Waffenverbotszone. Nehmen Sie mal bitte die Hände aus dem Säckel.
Alles beruhigt sich. Keine waffenähnlichen Gegenstände.
Hallo, guten Abend.
Auch nicht bei der nächsten Gruppe. Eine Passantin fragt, was die Polizei da macht.
Ich fühle mich dadurch sicherer und wir laufen hier mit meiner jungen Cousine als Frauen hier durch und ich fühle mich bestärkt darin und ich denke mir so, mir kann keiner was und ich bin ganz sicher hier in der Stadt.
Adrian Gabriel von den Linken ist auch in der Innenstadt unterwegs. Er kritisiert die Kontrollen, erzählt, dass er im Ortsbeirat dagegen gestimmt hat und meint,
dass es total inszeniert war. Es waren Pressetermine, es waren alle eingeladen. Vier Menschen, die nichts getan haben, wurden sinnlos kontrolliert, sie mussten Sachen auspacken. Und dann wurde am Ende sogar noch ein Hund vorgeführt von der Polizeistaffel. Ich glaube, da wird einer gefühlten Bedrohung eine gefühlte Sicherheit gegenübergestellt. Beides ist ein bisschen sinnlos.
Weil es der erste Kontrolltag ist, sagt Erkel, ist es noch zu früh für eine Bilanz.
Wir haben vier Kontrollen durchgeführt, die waren alle negativ. Das ist ja auch ein positives Zeichen für die Waffenverbotszone. Ende Januar, nach einem Monat, kann man vielleicht von einem ersten kleinen Resümee sprechen.
Das Fazit der Nacht, 91 Menschen wurden kontrolliert. Dabei wurde ein Messer sichergestellt. Erkel rechnet damit, dass es im Winter insgesamt weniger Kontrollen geben wird als im Sommer, wenn die Innenstadt nachts voll ist.
Die Stadt Wiesbaden hat zum 1. Januar eine Waffenverbotszone eingeführt. Andrea Bonhagen war bei den ersten Kontrollen in der Innenstadt dabei. Und beim Thema Kontrolle wären wir auch schon bei der Politik gelandet. Hier haben in der letzten Woche nämlich Straßenkontrollen der Polizei in Frankfurt-Höchst zum Verdacht auf Sozialhilfebetrug geführt. Wer, aus welchen Gründen auch immer, nicht in der Lage ist, seinen Lebensunterhalt zu bestreiten, bekommt staatliche Unterstützung. Heißt in Deutschland Hartz IV. Und das wiederum heißt, man muss mit sehr wenig Geld auskommen. Ein Auto ist in aller Regel nicht drin, aber es gibt sie, Hartz-IV-Empfänger, die Mercedes, BMW oder Porsche fahren. Die Polizei hat bei Kontrollen vor dem Jobcenter in Frankfurt-Höchst Sozialhilfeempfänger in Luxuskarossen aufgegriffen. Jetzt wird ermittelt wegen Verdachts auf Sozialbetrug. Darüber habe ich mit Ursula Meyer gesprochen aus der hr-Info-Wirtschaftsredaktion und ich habe sie gefragt, worum es bei den Kontrollen denn ging.
Die Frankfurter Polizei sagt, sie hat bei den Kontrollen drei Männer und eine Frau aufgegriffen. Die saßen eben am Steuer dieser Luxuskarossen und haben allesamt gleichzeitig Sozialleistungen wie Hartz IV bekommen. Nationalität bunt gemischt. Um eine Bande scheint sich's hier nicht zu handeln. Eine Verbindung hat man jedenfalls nicht festgestellt. Die Polizei hat hier übrigens nicht aus heiterem Himmel kontrolliert, sondern vorher einen heißen Tipp bekommen, dass es da Fälle von Sozialbetrug geben könnte. Und jetzt laufen eben die Ermittlungen. Es muss hier erstmal geklärt werden, ob die Luxusautos diesen Personen wirklich gehören. Zu ihrer Vorgehensweise will die Polizei nicht mehr sagen, auch um anderen möglichen Betrügern keine Hinweise zu geben. Das war jetzt die erste Kontrolle dieser Art in Frankfurt und es soll auf jeden Fall weitergehen. Die Polizei will stärker gegen Sozialbetrug vorgehen in Zusammenarbeit mit den Jobcentern.
Wie kann so etwas überhaupt passieren? Also wo genau liegt das Problem?
Die Leute kommen zwar regelmäßig in die Jobcenter, aber mit welchem Auto sie da vorfahren, kriegt man dort nicht unbedingt mit. Autos dürfen Hartz-IV-Empfänger grundsätzlich ja auch haben, aber im Wert von bis zu 7.500 Euro. Für eine Luxuskarosse reicht es da ja eigentlich nicht. Und wenn sie so einen Schlitten haben, würden das die betroffenen Hartz-IV-Empfänger oft dann auch nicht angeben. Tja, und um denen dann trotzdem auf die Schliche zu kommen, müssten die Jobcenter zum Beispiel mitbekommen, wenn diese Luxusautos angemeldet werden, aber auch beim Datenaustausch mit den Zulassungsstellen oder den Finanzämtern, da hakt es bisher, das soll nun auch verbessert werden.
Was droht Betrügern in einem solchen Fall denn, wenn das auffliegt?
Ja, also man stellt sich also vor, dass die Jobcenter dann automatisch die Sozialleistungen kürzen. Da gibt's also nicht direkt solche Sanktionen. Aber alles, was die Betrüger zu viel kassiert haben, fordern die Jobcenter auf jeden Fall zurück. Und parallel dazu gibt's ja noch Ermittlungen. Und je nachdem, was da rauskommt, drohen den Betrügern obendrein noch Bußgelder.
Mal abgesehen von den Autos, wie sieht's denn insgesamt aus? Wird in Hessen in großem Stil betrogen? Kann man das so sagen?
Für Hessen kann ich es leider nicht sagen, da habe ich bisher keine Zahlen bekommen. Die gibt es aber zumindest für ganz Deutschland für das Jahr 2017. Da soll der Staat um etwa 54 Millionen Euro geprellt worden sein. Es soll fast 150.000 Fälle von Sozialbetrug gegeben haben. Den größten Schaden haben wohl Banden verursacht, die bundesweit aktiv waren. Und diese Gruppen zu verfolgen ist eben nicht ganz einfach, weil doch erstmal jedes Jobcenter eher für sich arbeitet. Und wenn dann überhaupt vor Ort die Polizei einschaltet, aber jetzt soll auch stärker überregional ermittelt werden. Das Bundeskriminalamt soll stärker eingebunden werden, weil es ja gerade auch Meldungen gab, jetzt in der letzten Zeit Missbrauch, könnte es auch beim Kindergeld immer wieder geben. Da sollen die zuständigen Familienkassen dieses Jahr 50 Mitarbeiter zusätzlich bekommen, die dann eben Betrugsmuster auch besser erkennen. Es soll also eine richtige Art Taskforce geben, die dann auch zu viel gezahltes Geld zurückfordern kann.
Sozialhilfebetrug in Deutschland und in Hessen. Zu den Ergebnissen einer Polizeikontrolle in Frankfurt-Höchst und den Hintergründen war das Ursula Meier aus der hr-info-Wirtschaftsredaktion. Vielen Dank.
hr-info. Wer es hört, hat mehr zu sagen.
Und wir werfen einen Blick in die Region, diesmal nach Nordhessen, nach Kassel. Parkinson ist eine tückische Krankheit, aber endlich gibt es Hilfe. Die Kasseler Paracelsus-Elena-Klinik hat Hessens erste Hirnschrittmacherstation für Parkinson-Patienten eröffnet. Viele von ihnen können nicht mehr richtig gehen, doch mit dem Hirnschrittmacher machen sie wieder Spaziergänge. Und die Krankheit wird zum Teil um Jahre zurückgedreht. Jens Wellhöhner über Hessens erste Krankenhausstation für Hirnschrittmacher.
Sie kann wieder gehen. Susanne Ulrich strahlt. Die 56-Jährige hat seit vielen Jahren Parkinson. Es wurde immer schlimmer, bis sie nur noch im Bett liegen konnte. Jetzt ist sie Patientin in der neuen Hirnschrittmacherstation in der Kasseler Paracelsus-Elena-Klinik. Dort geht sie gerne über den Flur und trifft sich mit anderen Patienten im Essraum.
Wo wir auch gerne Kaffee trinken. Und halt über Hobbys sprechen, wie tanzen, das wird ja auch geboten.
Tanzen. Bis vor wenigen Wochen war das undenkbar für Susanne Ulrich. Doch dank des Hirnschrittmachers in ihrem Kopf ist das alles wieder möglich, nach vielen Jahren Leiden.
Ich war also praktisch schon auf dem Weg nach unten. Jetzt ist die Lebensfreude wieder zurückgekommen eigentlich.
Ärztin Friederike Sixel-Döring lächelt. Die Ärztin findet es besonders wichtig, dass hier alle Hirnschrittmacher-Patienten auf einer einzigen Station sind.
Das fördert den Austausch der Patienten untereinander. Das ist natürlich besonders auch spannend für diejenigen, die explizit auch mit der Frage hierher kommen, ist es eine Therapieform für mich? Die können sich dann austauschen mit denen, die das schon hinter sich haben.
Auf der Station arbeiten speziell ausgebildete Parkinson-Krankenschwestern. Sie helfen den Patienten, mit dem neuen Gerät in ihrem Kopf umzugehen. Denn die Patienten können mit einer Art Fernbedienung ihren Hirnschrittmacher selbst einstellen. Bei Susanne Ulrich funktioniert jedenfalls alles sehr gut, sagt ihre Ärztin.
Dass sie jetzt zu jeder Zeit aufstehen und gehen kann. Und die Patientin lebt nach einer Zeit in der Kurzzeitpflege wieder in ihrer eigenen Wohnung. Und wenn das mal kein Therapieerfolg ist.
Nicht alle Hirnschrittmacherpatienten erleben solche Erfolge. Susanne Ulrich aber ist froh, hier zu sein.
Ja, sehr sogar.
Hessens erste Krankenhausstation für Hirnschrittmacher hat eröffnet. Jens Wellhöhner war für uns dort. Für das nächste Thema bleiben wir noch einen kleinen Moment in Kassel. Dort gibt es dieses Jahr nämlich einen spannenden Marathon. Der ist allerdings nicht sportlicher Art, sondern eher, ja, fantastischer Art.
Der Raum in der Grimmwelt ist abgedunkelt. Das gedimmte Licht richtet sich auf einen roten Samtsessel. Dort hat die Kasseler Schauspielerin und Märchenerzählerin Andrea Ortolando Platz genommen und erweckt den guten alten Froschkönig zu neuem Leben.
Da fing sie an zu weinen und weinte immer lauter. Konnte sich gar nicht mehr trösten. Und wie sie so klappte, da rief ihr jemand zu: Quack! Du schreist ja Quack!
Mehr als 100 Märchenfreunde verfolgen gebannt, wie der Frosch die goldene Kugel zurückholt, zum Dank dafür ins Schloss einziehen darf, dort an die Wand geklatscht wird und sich am Ende in einen Prinz verwandelt. Danach werden die weniger bekannten Märchen Katze und Maus in Gesellschaft und Marienkind vorgetragen. Es ist der Auftakt eines wahren Märchenmarathons, denn bis Ende des Jahres gibt es jetzt an jedem Sonntag in der Grimmwelt eine Märchenstunde. Die Grimmwelt, erläutert Organisatorin Julia Ronge, verfolgt damit ein ehrgeiziges Ziel.
Ja, im Prinzip, dass wir alle 200 Märchen der Brüder Grimm vortragen lassen. Die Grimms haben ja sehr viele Märchen, die weltbekannt sind. Aber es sind nicht alle 200, die bekannt sind und wir möchten wirklich einmal alle vortragen lassen.
Es sind die Grimmschen Märchen der Ausgabe Letzter Hand, die hier zum Vortrag kommen. Und den Anlass dafür, erklärt Julia Ronge, liefert Märchen Nummer 27.
Dieses Jahr werden die Bremer Stadtmusikanten 200 Jahre alt. Die sind also nicht in der Erstausgabe gewesen, sondern erst später hinzugekommen. Und das haben wir zum Anlass genommen, um 2019 märchenhaft werden zu lassen und alle Märchen einmal vorzutragen.
200 Jahre Bremer Stadtmusikanten, wenn das kein Grund zum Feiern ist. Die Dauerparty in der Grimmwelt an 52 Sonntagen hintereinander ist ein Festival für kleine und große Märchenfreunde. Wer es schafft, alle 200 Märchen zu hören, bekommt lebenslang freien Eintritt in die Grimmwelt.
Das grenzt schon an Tausend und eine Nacht. Die Grimmwelt in Kassel veranstaltet 2019 einen Märchenmarathon. An jedem Sonntag des Jahres, also 52 Mal hintereinander, werden Märchenerzähler auf einem roten Sessel Platz nehmen und sämtliche Märchen der Brüder Grimm zum Leben erwecken. Michael Pschibilla war für uns in Kassel dabei. Und das war die Sendung HR Info Hessen. Die finden Sie auch im Internet zum Nachhören und herunterladen auf hrinforadio.de. Dort klicken Sie oben auf Podcast, dann auf die Überschrift Hessen und schon finden Sie die Sendung. Mein Name ist Sandra Winzer. Ihnen noch ein schönes Wochenende.